Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Als Direktkandidat der Grünen ist der ehemalige Theaterdirektor Bernhard Stengele angetreten, um zu zeigen, wie toll Thüringen eigentlich ist. Ob er das nach der Wahl noch immer so sieht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem besuchen wir das Filmfestival Doc Leipzig. Wir berichten über Reaktionen aus Bosnien, Serbien und Kroatien nach neuen Enthüllungen zu Peter Handke. Und wir blättern im ersten Atlas des Möbeldesigns mit dem Direktor des Vitra Design Museums. Nach der Wahl in Thüringen schaut mancher fassungslos auf die Ergebnisse. Bernhard Stengele ist als Direktkandidat der Grünen angetreten. Er war von 2012 bis 2017 Schauspieldirektor an Theater und Philharmonie Thüringen. Er schuf dort ein international besetztes Ensemble und wurde deshalb aus rechten Kreisen angefeindet. Dann ging er ans Theater in Überlingen und beschloss, in Süddeutschland doch nach Thüringen zurückzugehen und für Bündnis 90 die Grünen als Direktkandidat anzutreten. Jetzt bin ich mit ihm verbunden. Guten Abend, Herr Stengele.
Guten Abend, Frau Gerg.
Sie haben bei uns im Programm im September noch gesagt, dass Sie mit Ihrer Kandidatur auch ein Zeichen setzen wollten, wie toll die Region eigentlich ist. Sehen Sie das jetzt nach dieser Wahl immer noch so?
Es gibt hier wahnsinnig tolle Leute, mit denen ich jetzt auch in den letzten 2 Monaten zu tun hatte. Und ich habe auch eine ganz andere Seite kennengelernt oder viel intensiver kennengelernt, nämlich Leute, die wahnsinnig wütend sind. Oder Leute, die wahnsinnig traurig sind und aggressiv sind und so. Eine Seite, die ich so genau noch nicht kannte.
Haben Sie denn auch jetzt schon mit Leuten aus dem Theater gesprochen, an dem Sie gearbeitet haben? Wie ist denn da so die Stimmung?
Also das Theater ist ja immer so ein bisschen eine eigene Insel, also ein bisschen abgeschottet und so. Die Stimmung dort ist ganz okay, soweit ich das beurteilen kann. Aber ich war vor allem jetzt viel auf den Straßen, auf den Plätzen. Ich war im Grünen Salon, den wir eröffnet haben, wo wir unsere Veranstaltung abgehalten haben. Und von daher habe ich mich nicht so viel wie sonst ums Theater gekümmert.
Aber es scheint ja so, dass weder über die Arbeit, die Sie am Theater gemacht haben, noch über den politischen Austausch in Parteien oder über Wahlen Menschen wirklich zu erreichbar sind. Was denken Sie, was für ein Weg da eigentlich bleibt? Auch jetzt mit einer Partei, die es gerade mit nur knapp über 5% geschafft hat.
Also ich denke, dass man wirklich, das was ganz wichtig ist, dass man dranbleibt jetzt. Also wir sind ja aufs Land gefahren und zum Beispiel in den Orten, wo wir waren, haben wir tatsächlich 2 oder 3 Stimmen mehr gehabt, wo es vorher noch nie eine Stimme gab, gab es dann eben 5 oder 6 Stimmen oder keine Ahnung und die haben dann auch zugehört. Also das ist wirklich so dieses Gefühl, dass man sich kümmern muss, dass man da hingehen muss, was ja inzwischen schon fast eine Binse ist, aber man muss es tun und kontinuierlich tun und dann kann man Leute auch erreichen.
Sie haben ja den Grünen Ihre internationale Schauspielakademie in Thüringen, Israel, der Türkei und Burkina Faso mit ins Wahlprogramm geschrieben. Gilt das noch als Projekt?
Ja, unbedingt. Also da hatten wir letzte Woche, haben wir richtig gut eine Veranstaltung dazu gehabt. Ich habe ja auch Partner, die auch mal ein Pilotprojekt finanzieren wollen. Und die Idee ist eben, dass wir eben hier in Ostthüringen, in Altenburg, wenn das geht, oder irgendwo in Thüringen, in einer kleinen Stadt, wo die Räume schon da sind, wo es großartigen Leerstand gibt, wo man reinziehen könnte, aber eben auch in Israel, in Burkina Faso oder in der Türkei Dependancen haben, wo wir Künstler aus verschiedenen Nationen dann ausbilden.
Aber Sie haben ja schon mal, wenn man das so sagen darf, eher schlechte Erfahrungen mit so einer Idee gehabt. In Ostthüringen haben Sie Theater mit nicht weißen Schauspielern, mit Nicht-Muttersprachlern gemacht. Und da war ja ein Problem, dass die Leute sich nicht wirklich zu Hause, nicht sicher gefühlt haben. Warum haben Sie jetzt die Hoffnung, dass das diesmal besser klappen könnte?
Also das Erste ist, wir haben damals auch erstmal über Jahre eine sehr gute Erfahrung gemacht. Es war vor allem in den Jahren 15, 16 dann, wo es dann richtig schwierig wurde. Und wir haben daraus natürlich unsere Erfahrungen gezogen. Das heißt, wenn wir das jetzt auf einer anderen Weise wieder machen würden, dann würden wir das natürlich anders absichern, als dass wir zum Beispiel direkt uns um Wohnungen kümmern, um gemeinsamen Raum. Welche Phasen werden wir überhaupt dann in Ostthüringen sein? Wann sind wir in Israel? Also ich glaube, dass man da nicht aufgeben darf. Das ist unsere Zeit, die das erfordert und man muss es gut machen und dann bin ich da auch davon überzeugt, dass das funktionieren kann.
Wir hatten gestern Ulrike Lorenz in unserer Sendung, die neue Leiterin der Klassikstiftung in Weimar. Und die sagte, dass sie in ihrer Bildungsarbeit ganz gezielt auf bisher als heikel geltende Begriffe wie zum Beispiel Identität oder Leitkultur eingehen will, um eben diesen Diskurs nicht der AfD zu überlassen. Finden Sie sowas eine richtige Herangehensweise?
Ja, also wobei ich kann jetzt mit dem Begriff Leitkultur sowieso nichts anfangen, aber sagen wir mal, der Begriff Heimat ist einer, der mich seit vielen Jahren begleitet und in allen Ländern begleitet. Und es gibt ganz viele Begriffe, die die AfD sozusagen okkupiert hat. Die glaubt, sie wären im Begriff, den Begriff Heimat, der wäre für sie oder was es überhaupt bedeutet, eine Nation zu sein und so. Und dadurch, dass ich auf der ganzen Welt gearbeitet habe und mit Künstlern von der ganzen Welt arbeite, glaube ich, dass wir da ganz andere emotional positiv besetzte Begriffe damit verbinden können.
Was wünschen Sie sich denn von den Kulturschaffenden in Thüringen jetzt in dieser Legislaturperiode?
Von den Kulturschaffenden, dass sie nicht aufgeben, dass sie dranbleiben, dass sie die mutigen Themen angreifen, immer zugewandt. Also es hat nichts mit Aggression zu tun oder so, aber man darf nicht aufgeben, man darf keinen angepassten Spielplan machen, man darf nicht nachgeben, auf keinen Fall.
Und man darf auch nicht unpolitisch bleiben in diesen Zeiten, oder?
Nein, im Gegenteil, man muss politisch sein und man muss das Politische mit guten, zugewandten Gefühlen verbinden, weil das ist das, was oftmals zu kurz kommt. Entweder man ist aggressiv und grenzt sich ab oder man macht gar nichts. Aber es gibt etwas dazwischen, nämlich, dass wir Leute einladen in deren Schönheit, mit deren Kultur und sagen, guck mal Leute, das ist unsere Welt, so können wir sie abbilden, das bereichert uns alle, das funktioniert auch.
Und da bleiben Sie auch dran, trotz der Niederlage jetzt.
Ja, da muss man dranbleiben, unbedingt.
Bernhard Stengele, ehemaliger Direktor am Theater Philharmonie Thüringen und jetzt direkt Kandidat bei den Grünen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Stengele.
Ich danke auch.
Klimawandel und Rechtsextremismus. Große Themen stehen beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm auf dem Programm. Heute Abend war die Eröffnung. 310 Filme aus 60 Ländern werden bis zum 3. November gezeigt. Und für uns dabei ist Matthias Dell, mit dem ich jetzt in Leipzig verbunden bin. Hallo, guten Abend, Matthias.
Schönen guten Abend.
Als Eröffnungsfilm war ja heute Markus Vetters Doku-Thriller zu sehen, das Forum. Darin geht es um das Weltwirtschaftsforum in Davos. Und wir hören erstmal kurz rein in diesen Film.
So are you going to be investing in the US?
Yes, we are. I'm the CEO of Bayer. We are working heavily on acquiring Monsanto. We are going to invest about 16 billion into the Monsanto headquarters, the former Monsanto.
Wenn Sie jetzt Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten Sie, dass die Sünder am Sonntag in ihre Kirche kommen und wollen sie nicht aussperren. Oder würden Sie die Sünder aussperren aus der Kirche? Wahrscheinlich im Gegenteil. Sie würden sagen, die sind mir lieber, dass die kommen, als die, die ich jeden Sonntag sowieso sehe.
Das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Das Forum von Markus Vetter. Heute wurde damit die DOC Leipzig eröffnet. Dieses Weltwirtschaftsforum, Matthias Dell, dem wird ja oft vorgeworfen, eine intransparente Organisation zu sein. Was gibt denn dann der Film überhaupt für Einblicke? Wie weit durften die da rein in die Höhle des Löwen?
Also man bekommt schon Einblicke, wie man auch gerade gehört hat in der Montage, wenn dann Trump mit mehreren CEOs da sitzt und auch etwas länger gezeigt wird, hat sowas Schulhaftes, so ein bisschen auch wie Erich Honecker früher mit Kombinatsdirektoren, nur dass hier halt dann Wirtschaftsführer sitzen, die erzählen auch so ein bisschen schulbubenhaft eben, was sie alles in den USA investiert haben und sich dafür dann eben günstige Rahmenpolitiken zurückwünschen von der Trump-Administration. Und dann froh sind, wenn der Witze macht und so. Und da gibt es so ein paar Szenen im Film, die auch ein bisschen das Prozedere des Ganzen zeigen. Die beste ist vielleicht die, die auch am Schluss kommt, das Finale, wenn Bolsonaro, der brasilianische Präsident, auftritt und dann so ein bisschen beobachtet wird, wie er ziemlich alleine eigentlich rumsteht, wie dann Al Gore, der ehemalige amerikanische Vizepräsident und ja auch so ein Umweltaktivist, auf ihn zukommt und ihm versucht zu fragen, was mit dem Amazonas passiert. Dann später kommt noch eine Frau von Greenpeace dazu, die ja sichtlich suspekt findet. Gleichzeitig sagt aber Al Gore auch nichts wirklich Verwendbares, was er davor hat. Aber wahrscheinlich sind genau diese kleinen Kontakte das, was der Gründer des World Economic Forum, Klaus Schwab, den wir auch gerade im O-Ton gehört haben, sich unter Austausch und Weltverbesserung vorstellt. Also dieses Bild, was er da entwirft, sich selbst als Pfarrer mit den Sündern der Welt.
Ist denn der Film auch ein Porträt von Klaus Schwab? Denn der Regisseur von das Forum, der hat heute Nachmittag bei uns im Programm ja auch über ihn gesprochen und wie Schwab nach dem Auftritt von Greta Thunberg 2019 in Davos ganz bewegt war von der Klimaaktivistin.
Ich glaube, er mochte sie. Das habe ich ganz klar gespürt. Und er findet das toll, was sie macht, weil er alle toll findet, die irgendwas versuchen, die Welt besser zu machen. Was ich so toll finde, ist, dass er ganz am Ende zugibt, dass wir Fehler gemacht haben. Er sagt nämlich, wir haben der Jugend einen Schuldenberg hinterlassen, den sie abtragen müssen. Ich mag diese Person und ich finde, dass er sehr viel getan hat. Und trotzdem heißt es nicht, dass das Weltwirtschaftsforum nicht auch eine sehr fragwürdige Veranstaltung ist.
Ja, also der Film ist auf jeden Fall auch ein Porträt von Schwab, obwohl der das anfangs wohl gar nicht so wollte, weil er irgendwie nicht im Mittelpunkt stehen wollte. Aber es wird auch ein bisschen was über ihn erzählt. Und genauso wie Vetter das gerade beschrieben hat, merkt man das dem Film an, dass er einerseits Sympathien hat für den Menschen, der versucht, die Welt ins Gespräch zu bringen. Ursprünglich war ja die Idee, quasi so ein Forum auch zu schaffen, wo eben Wirtschaft und Politik mit Ethik konfrontiert werden. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass natürlich da ganz viel Geschäfte passieren, so wie wir es gerade bei Trump gehört haben. Dass Schwab jetzt von Greta so übermaßen begeistert war, da würde ich auch ein bisschen meine Zweifel haben. Das passt auch ganz gut irgendwie dem Film ins Konzept, der so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit der Dramaturgie, was auch wieder damit zu tun haben kann, dass es eben dann doch nicht ganz einfach war, überall und länger auch bei diesen ganzen Hintertürgesprächen zu drehen. Und natürlich ist am Ende diese Perspektive, dass die Jugend, das eben vertreten durch Greta, da irgendwas besser machen wird, dass das die Hoffnung ist für den Film auch ganz versöhnlich. Trotzdem würde ich sagen, für einen Eröffnungsfilm, für so ein Festival ist sicherlich eine gute Wahl, auch wenn ich zum Beispiel bei der Musik, die auch ziemlich gefühlsverstärkend ist oder so ein bisschen zu bombastisch, meine Probleme hatte.
Das war ja heute dieses 62. Festival, das ist die letzte Ausgabe der Finnin Leena Passanen. Sie geht nach 5 Jahren nach Bologna. Was bleibt denn von ihr und wie hat sie sich präsentiert?
Erstaunlich gelöst und locker für ihre Verhältnisse, würde ich sagen. Sie hat ja einerseits Verdienste. Sie hat vorübergehend diese 50-50-Quote eingeführt, um Filmemacherinnen zu fördern, was man dem Programm auch wirklich ansieht dieses Jahr. Und gleichzeitig auch das Festival weiter in die Stadt getragen mit der populären Vorführung von Filmen in der großen Halle des Hauptbahnhofs. Und andererseits galt sie auch immer als spröde, war wenig sichtbar, hatte nicht den Eindruck vermittelt, dass Kommunikation so die größte Stärke ist. Und deshalb war es für mich heute umso bemerkenswerter, dass sie quasi die Moderation der Eröffnungsveranstaltung übernommen hat. Schlanke 30 Minuten, 2 kurze Politikerinnen reden, noch ein Preis, der schon vorab vergeben wurde und eben das Vorgespräch mit Markus Vetter und dem Produzenten und einem Protagonisten von das Forum. Und das war eigentlich ganz angenehm, weil manchmal solche Veranstaltungen ja übermäßig ausufern.
Am Mittwoch soll ihr Nachfolger Christoph Terhechte gewählt werden. Der hat zuletzt das Filmfestival von Marrakesch geleitet, davor lange Jahre das Berlinale Forum. Ist das für Sie eine vielversprechende Wahl?
Eher, muss ich sagen, eine schwer nachvollziehbare. Also Terhechte mag natürlich ein erfahrener Festivalmanager sein, was auch so ein bisschen dagegen spricht, dass man da jetzt neue, interessante Impulse erwarten kann. Aber vor allen Dingen ist er nie besonders als Dokumentarfilm oder Animationsfilm affin aufgefallen. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt aus seinen Forumsjahren bei der Berlinale da so eine klare, interessante, kuratorische Handschrift entdecken oder erinnern könnte. Und noch merkwürdiger scheint mir aber, dass Terhechte jetzt ein Mann aus dem Westen ist, also dass es keine Kandidatin, keinen Kandidaten geben soll aus dem Osten, die vielleicht auch dieses Festival leiten könnten, dass ja das einzige wirklich Bedeutsame ist, was es in Ostdeutschland gibt. Und wenn man sich bedenkt, die ganzen Diskussionen, die wir jetzt anlässlich von 30 Jahren Mauerfall hatten oder auch nach den Landtagswahlen, wo es darum geht, warum fühlt sich der Osten so, wie er sich fühlt, warum kommt er nicht vor, dann ist das ein bisschen befremdlich. Und genauso auch wie der Umstand, das fand ich dann merkwürdig heute Abend, dass er, obwohl Terhechte am Mittwoch erst von der Ratsversammlung gewählt werden soll, da heute schon von Pasanen begrüßt wurde als der Nachfolger, das finde ich, hat in diesen Zeiten so ein bisschen unangenehmen Beigeschmack.
Matthias Dell, danke für diesen Bericht vom Filmfestival DOC Leipzig, das noch bis zum 3. November geht.
Fazit.
Die Diskussionen um Literaturnobelpreisträger Peter Handke reißen nicht ab. Schon Ende letzter Woche appellierte die Literaturwissenschaftlerin Alida Bremer hier in Fazit, Handke im Kontext zu lesen, nachdem sie online auf ein Interview aus dem Jahr 2011 gestoßen war, das in der rechten Zeitschrift Ketzerbriefe erschienen war und in dem Handke alles zu Srebrenica gesagt in einer drastischen Art relativiere. Inzwischen hat Handke dieses Interview als nicht autorisiert zurückgewiesen, aber derweil sind neue Argumente aufgetaucht und entsprechende Reaktionen. Sabine Adler berichtet.
Ein Leben als Eremit, zurückgezogen und fernab der Politik, erst recht, wenn sie sich um den Balkan dreht. Dieses Bild soll sich die Öffentlichkeit schon eine Weile von Peter Handke machen. Doch die kroatischstämmige Autorin Adina Bremer hat dieser Tage ein Video gefunden, das den für den Literaturnobelpreis ausgewählten Schriftsteller in Belgrad zeigt. Bei einer Konferenz zum 20. Jahrestag des NATO-Einsatzes gegen Serbien. Die Tagung in der serbischen Hauptstadt fand im März auf Einladung des Belgrade Forum for a World of Equals statt, einer Organisation, die explizit gegen sogenannte interventionistische Militäreinsätze eintritt. Außerdem der serbische Admirals- und Generalsklub, zu dem sich Kriegsveteranen zusammengeschlossen haben. Die Gedenkveranstaltung war den, Zitat, Verteidigern und Opfern des 78-Tage-Krieges 1999 gewidmet. Peter Hanke wurde von dem Veranstalter Živadin Jovanović als Ehrengast gewürdigt und machte deutlich, auf wessen Seite er steht.
Gospodin Jovanović hat gesagt, ich bin ein großer Freund Serbiens. Ich glaube, das genügt, wenn ich sage, ich bin Freund. Ein Freund ist schon was Großes, finde ich. Man muss nicht extra groß dazu sagen.
Dass es die Nachricht von Handkes Belgrad-Besuch nicht über Serbiens Medien hinaus geschafft hatte, lag am Mangel aufsehenerregender Äußerungen des österreichischen Schriftstellers. Aber er hielt an seiner bisherigen Position fest, erklärte neben seiner Verbundenheit mit dem serbischen Volk auch sein Mitgefühl mit den Menschen während der NATO-Angriffe, die das Militärbündnis mit deutscher Beteiligung flog, um das Vorgehen der serbischen Armee im Kosovo zu stoppen. Handke ist in jenen Monaten vor 20 Jahren selbst in Serbien gewesen.
Woran ich mich am intensivsten erinnere von diesen zwei Reisen während des Bombardements, das war eine Ärztin, die in einem Krankenhaus bei Novi Sad gearbeitet hat, in einer Krebsstation. Wie sie erzählt hat, dass durch die Bomben die Krebskranken nicht mehr behandelt werden konnten. Und ich kann mich an die Augen und an die Stimme dieser Ärztin erinnern, wo sie plötzlich geweint hat und gesagt hat, was haben wir denn Böses getan, dass wir bombardiert werden?
Die Freude über den Literaturnobelpreis für Peter Handke ist bei vielen in Serbien groß, ebenso bei den Serben im multiethnischen Bosnien-Herzegowina. So groß, dass von einem Handke-Denkmal ausgerechnet in Srebrenica die Rede ist, was womöglich eine reine Provokation sein soll und bei Muslimen und Kroaten exakt so ankommt. Doch genau genommen können sich nur wenige auf dem Balkan wirklich ein Bild von Handkes Büchern machen. Nur drei wurden übersetzt, darunter das für die Region vielleicht wichtigste, eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina. Handke dagegen hat inzwischen seinem eigenen Bekunden zufolge genaue Kenntnis von der serbischen Literatur und Kultur gewonnen.
Meine große Dankbarkeit ist durch die Perversität und das Unrecht dieses Krieges, dass ich ein Land kennengelernt habe mit den Formen, mit der Kunst, mit den Rhythmen, mit dem Himmel und nicht nur die Klöster natürlich, sondern auch die Literatur. Dass ich Ivo Andrić von A bis Z gelesen habe. Ich habe großer Schriftsteller und durch das Unrecht, das euch passiert ist, bin ich bekannt geworden mit euren großen, großen Menschen.
Skandalöse Statements blieben bei dieser Belgrad-Visite im März zwar aus, doch seine Äußerungen über die Mütter von Srebrenica 2011 wurden dieser Tage in Erinnerung gerufen, weil Adina Bremer sie in der Zeitschrift Ketzerbriefe des rechten Ariman-Verlages wiederentdeckt hatte. Inzwischen hagelt es beim Literatur-Nobelpreiskomitee Protestschreiben aus Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Von den Müttern von Srebrenica, dem bosnischen und kroatischen Präsidenten, die mit dem Serben Dodik die dreiköpfige Präsidentschaft Bosnien-Herzegowinas innehaben, vom kroatischen PEN-Verband, den Kosovaren, die angeblich 15.000 Unterschriften gesammelt haben. Sie alle fordern das schwedische Komitee auf, seine Handke-Entscheidung zurückzunehmen.
Ein Bericht von Sabine Adler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Aus Protest gegen die deutsche Türkei-Politik will die Künstlerin Hito Steyerl ihre Werke nicht länger in deutschen Museen zeigen. Das berichtet das Magazin Monopol und beruft sich dabei auf die Eröffnung des Festivals Herbstsalon im Berliner Maxim Gorki Theater. Dort hatten Steyerl und andere Künstlerinnen das Video Politische Intervention gezeigt, mit dem sie die Bundesregierung auffordern, ihre Politik zu ändern. Nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien solle Deutschland alle Waffenlieferungen an die Türkei beenden. Zudem solle die Europäische Union das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei aufkündigen, weil es die EU erpressbar mache und Sanktionen gegen die Türkei verhindere. Der Filmproduzent Robert Evans ist tot. Nach Angaben seiner Sprecherin starb der langjährige Produktionschef von Paramount Pictures bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren. Erfolge feierte Evans vor allem in den Spät-1960er und 70er Jahren. Damals produzierte er Blockbuster wie Rosemary's Baby, Love Story und den Mafia-Klassiker Der Pate. In Hollywood war der aus New York stammende frühere Schauspieler auch als sogenannter Frauenheld bekannt. So war er 7-mal verheiratet, darunter auch mit Love Story-Star Ali McGraw. Der Schauspieler Mario Adorf ist mit dem Herbert-Strate-Preis ausgezeichnet worden. Der 89-Jährige erhalte die Auszeichnung für seine Verdienste um das deutsche Kino und den deutschen Film, heißt es in der Begründung der Jury. Den Filmen junge Filmemacher habe Adorf mit seiner Bekanntheit das Interesse eines großen Publikums gesichert. Verliehen wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis von der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen und dem Hauptverband Deutscher Filmtheater. Namensgeber ist der 2004 verstorbene Kinobetreiber Herbert Strate, langjähriger Präsident der Filmförderanstalt. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat rund 700.000 Euro bewilligt, um die Provenienz von Gegenständen aus kolonialen Kontexten in deutschen Museen zu klären. Das Geld sei für 7 Forschungsprojekte vorgesehen, teilte die Stiftung in Magdeburg mit. Die Anträge seien von Museen und Universitäten gestellt worden, zum Teil mit Kooperationspartnern im In- und Ausland. Beispielsweise gehe es um die Herkunft von 30 menschlichen Schädeln und Knochen des Museums Natur und Mensch in Oldenburg oder um Masken, Ahnenfiguren, Waffen, Instrumente und Schmuck im Völkerkundemuseum Lübeck, die vor mehr als 100 Jahren in Afrika gesammelt wurden.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Klassiker wie den berühmten Eames Chair findet man im neuen 1000-seitigen Atlas des Möbeldesigns genauso wie eher überraschende Fundstücke. 70 Autorinnen und Autoren und 20 Jahre Forschungsarbeit am Vitra Design Museum stecken in diesem Grundlagenwerk, das ich mir jetzt zusammen mit Matteo Kries ansehen möchte. Matteo Kries ist Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein und hat gemeinsam mit Jochen Eisenbrand, dem Chefkurator des Vitra Design Museums, den Atlas des Möbeldesigns herausgegeben. Guten Abend, Herr Kries.
Guten Abend.
Über 200 Jahre Designgeschichte stecken in diesem Atlas. Wann und wie ging es denn überhaupt los mit dem Design? Was ist da so der Ausgangs- oder Wendepunkt des modernen Möbeldesigns?
Es geht mit dem Design eigentlich los, als die Industrialisierung Europa ergreift, das heißt im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und auch im Möbeldesign war es so, dass zuvor Objekte von Handwerkern vor allem hergestellt wurden. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts begann man dann, Möbel aber auch im industriellen Maßstab herzustellen. Und das ist eigentlich der Anfangspunkt des modernen Möbeldesigns und auch der Anfangspunkt unserer eigenen Museumssammlung.
Wie arbeitet sich denn der Atlas dann so durch die Zeit? Oder anders gefragt, was sind denn dann so Höhepunkte der Designgeschichte?
Also wir haben das Buch, das so gigantische Ausmaße angenommen hat, in 4 Epochen unterteilt. Das heißt, das sind 4 historische Zäsuren, die uns helfen, das Buch zu strukturieren. Die erste Epoche ist vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1914, also eigentlich die frühe Phase des modernen Designs. Dann gucken wir auf 1914 bis 1939, also die Zeit des Ersten Weltkrieges, die Zwischenkriegszeit, bis dann der Zweite Weltkrieg beginnt. Da fällt dann natürlich das Sauhaus hinein und die ganze klassische Avantgarde. Danach von 1940 bis 1973, also Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber eigentlich dann die Nachkriegszeit, die Zeit der Pop-Ära, der Kunststoffe, bis hin zum Jahr 1973. Das mag erstmal seltsam klingen, aber es ist das Jahr der Erdölkrise, in dem ganz abrupt man sehen kann, wie die Begeisterung für die bunten, poppigen Kunststoffmöbel wieder abnimmt. Und dann von 1973 bis heute, das deckt dann die Ära der Postmoderne ab und eben des Designs der Gegenwart.
Und nachdem man da sich einmal durchgearbeitet hat, hat man sich ja auch einen ganz anderen Blick auf heute, wie unser Design uns heute, was uns da umgibt, oder?
Natürlich, es ist ein Ziel des Buches, dass der Leser dann auch mit anderen Augen auf die ihn heute umgebende Umwelt schaut. Also dass wir merken, jedes Objekt Und eben auch das Möbel hat seine eigene kulturelle Geschichte. Und in Möbeln sind ganz viele Entwicklungen der letzten Jahrhunderte abgelagert. Das beginnt mit der kulturellen Bedeutung. Denken Sie zum Beispiel an den Stuhl, der in vergangenen Zeiten als Thron ein wichtiges Herrschaftssymbol war. Heute ist der Stuhl das Symbol des Arbeitens am Computer, im Homeoffice, im Großraumbüro. Also er hat nach wie vor eine wichtige Symbolik und Bedeutung. Das Möbel hat aber auch eine Bedeutung als Indikator von gesellschaftlichen Zuständen. So wie die Gesellschaften jeweils verfasst sind, so spiegeln das auch die Möbel, mit denen wir uns einrichten. Und schlussendlich zeigen Möbel aber auch immer den technologischen, den industriellen Fortschritt einer Zeit. Alle diese verschiedenen Ebenen, die in den Möbeln abgelagert sind, wollten wir im Atlas des Möbeldesigns besser vermitteln und verstehen lernen.
Wir können uns ja mal zusammen quasi ein Möbelstück angucken und vielleicht erklären Sie mal, wie in Ihrem Atlas das Möbelstück dann dargestellt wird. Nehmen wir mal den Freischwinger, das kennen vielleicht viele Leute. Was sagt dieser Stuhl oder ich weiß gar nicht, sagt man Stuhl dazu oder eher Sessel? Was sagt das über die Zeit, in der es entstanden ist, aus?
Ja, der Freischwinger ist ein wunderbares Beispiel. Zum einen können Sie ihn rein technisch angucken. Nur 2 Jahre bevor die ersten Freischwinger gemacht wurden, hatte Marcel Breuer mit seinem Sessel Vassili am Bauhaus zum ersten Mal überhaupt ein Wohnmöbel aus Stahlrohr gemacht. Vorher gab es Möbel aus Stahlrohr nicht. Und das war erst möglich, weil Stahlrohr am Anfang des 20. Jahrhunderts für Fahrräder, für bestimmte Maschinen überhaupt erst verwendet wurde. Und Marcel Breuer, sagt man, kam auf die Verwendung von Stahlrohr für ein Möbel erst über ein neues Fahrrad, was er sich gekauft hatte. Das inspirierte ihn zu dem Sessel Vassili. Das war aber noch kein Freischwinger. Der war noch gebaut wie ein klassisches Holzmöbel. Und 2 Jahre später kamen dann Marz Damm und Mies van der Rohe darauf, dass sie mit diesem neuen Material ja was ganz anderes machen können. Also die dem Stahlrohr gemäße Form ist gar nicht mehr der Stuhl mit 4 Beinen, sondern der Freischwinger. Weil ich da ausnutzen kann, dass ich eigentlich durch die Spannung des Materials die Hinterbeine weglassen kann und eben diese extrem materialsparende Form finden kann. Das ist die technische Sichtweise. Die kulturelle Sichtweise ist, dass die Designer damals träumten, so hat es Marcel Breuer ausgedrückt, vom, ich zitiere, Sitzen aus einer Säule aus Luft. Also man wollte eigentlich das Möbel verschwinden lassen und das Ideal wäre gewesen, man hat eigentlich gar nichts mehr unterm Hintern, sondern eine Säule aus Luft. Und der Freischwinger kam dem eben besonders nah. Warum wollte man das machen? Weil man interessiert an der Reduktion war, am Weglassen. Man wollte das 19. Jahrhundert mit seinen opulenten, verschnörkelten Möbeln so radikal wie möglich überwinden. Und die radikalste Lösung war eben der Freischwinger, der fast aus dem minimal denkbaren Materialeinsatz entstanden ist.
Wenn ich das alles weiß, setze ich mich da gleich ganz anders in so einen Stuhl rein. Aber wenn ich Ihren Atlas lese, dann habe ich ja so, wie Sie das jetzt schildern, gleich auch noch die ganze Zeitgeschichte und auch so eine Art Mentalitätsgeschichte doch eigentlich da mit drin. Das ist ja viel mehr als nur ein Möbelatlas, nicht?
Natürlich, das ist ein Atlas, der auch etwas aussagt über die letzten 200 Jahre Sozial- und Gesellschaftsgeschichte. Und diese Bezüge zur gesellschaftlichen Situation in den jeweiligen Epochen, die stellen wir auch immer wieder her. In jedem Text über die einzelnen Objekte versuchen wir auch auszudrücken, wie spiegeln sich diese gesellschaftlichen Zustände. Denken Sie an die ganz strengen Sessel von Frank Lloyd Wright, dem amerikanischen Designer, mit senkrechten, überhohen Rückenlehnen. Da kann man eigentlich nur ganz streng und ganz aufrecht drauf sitzen. Das spiegelt die damals noch sehr strengen Sitzkonventionen. Am Tisch muss man sich gerade halten und schön die Arme auf den Tisch legen. Das war das, was sich darin spiegelte. Dann sehen Sie die bunten, niedrigen Kunststoffmöbel aus den 60er Jahren gepolstert. Da merken Sie, auf einmal fängt man an, sich irgendwie in das Möbel hineinzuflezen und ganz entspannt sich da reinzusetzen. Das drückt auch die Protestkultur der 60er, 70er Jahre aus, die sich eben auch darin spiegelten, dass man nicht mehr streng konventionell sitzen wollte, dass man in anderen Wohnkonstellationen zusammenlebte, vielleicht in Wohngemeinschaften und all das spiegelt sich in unseren Möbeln. Deshalb ist es so spannend, die Möbel auf auch auf ihre gesellschaftliche Aussagekraft hin zu befragen.
War denn die Idee bei diesem Atlas, dass man so ein Grundlagenwerk für Lehre und Forschung schaffen wollte? Oder geht es auch darum, dass man als interessierter Laie oder Design-Fan einfach ein schönes Coffee-Table-Buch da hat?
Wir wollen schon beide Gruppen erreichen, die Experten, die Forscher, aber auch die interessierten Laien, allerdings nicht mit dem Genre eines Coffee-Table-Books. Also das war schon ganz bewusst etwas, wovon wir uns absetzen wollen, weil unsere Meinung als Museum ist, dass die Auseinandersetzung gerade mit Design immer noch zu häufig auf sehr oberflächliche Weise geschieht. Und wir haben das bei unseren eigenen Recherchearbeiten im Museum immer wieder gemerkt, dass eigentlich eine wirklich fundierte Literatur über ganz viele Stücke nach wie vor fehlt. Es gibt unzählige Bücher über Designer, über Möbeldesign. Aber wenn Sie dann wirklich überlegen, wo sind Bücher, die neue Erkenntnisse und echte Forschungsergebnisse liefern, dann wird die Luft sehr dünn. Das wollten wir eben ändern mit dem Atlas des Möbeldesigns. Wir wollten wirklich eine neue Forschungsgrundlage schaffen, um zu zeigen, auch das Gebiet des Möbeldesigns ist eines, wie die bildende Kunst, wie die Architekturgeschichte, wo man sich wirklich seriös mit den Fakten beschäftigen muss. Und das dauert eben seine Zeit. Also wir haben viele Jahre gebraucht, um das alles zusammenzutragen, Quellen zu prüfen. Und ich denke, aber es hat sich gelohnt.
Matteo Gries, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
Gerne.
Und der Atlas des Möbeldesigns wird vom Vitra Design Museum herausgegeben und kann ab 1. November überall im Buchhandel bestellt werden und wird dann ausgeliefert. Schon seit Juli besetzen Aktivisten das albanische Nationaltheater in der Hauptstadt Tirana. Die Schriftstellerin und Aktivistin Lindita Komani erklärt, warum.
Seit dem 24. Juli ist das Theater besetzt. Der Anlass war, dass die Polizei das Theater stürmen wollte. Der Grund ist, dass die Regierung das Ziel hat, dieses Gebäude abzureißen. Und sie haben auch das Ziel, einige Hochhäuser zu bauen. Und in einer Shopping Mall wird es auch ein Theater geben. Das geht um 200 Millionen Euro.
Schauspieler, Regisseure und Bürger beteiligen sich an den Protesten, ebenso wie europäische Theaterkollegen. Am Abend hat der Schauspieler Bekim Latifi vom Hamburger Thalia Theater ein Solidaritätsgastspiel gegeben, die Solo-Performance Amerika von Bastian Kraft. Und Bekim Latifi erklärt, was er sich davon erhofft.
Ich hoffe auch, dass andere europäische Theater da mitziehen. Das wäre ganz schön, weil solange hier gespielt wird, es ist natürlich schwieriger, dieses Gebäude zu stürmen mit der Polizei und deswegen wird er hier über Wochen versucht, so viel Programm wie möglich zu machen.
Und in Tirana beim Gastspiel von Bekim Latifi ist auch der Journalist Tom Mustroff. Wie ist denn die Atmosphäre, die Stimmung im und um das besetzte Nationaltheater?
Ja, momentan sind alle Menschen im Theater drin und schauen sich die Vorstellung von Amerika an, vom Thalia Theater. Aber vor der Vorstellung war es ja wirklich interessant, weil die Theaterbesetzer haben eine Art Agora vor dem Theater aufgebaut mit Bänken und Zuschauerpodesten. Und jeden Abend versammeln sich hier Leute und tauschen sich über die aktuelle Politik aus, über die Probleme des Landes, darüber, dass immer noch viele junge Leute abwandern, weil sie hier keine Perspektiven sehen, oder über die Korruption im Lande und eben auch über den drohenden Abriss des Theaters. Und ich habe mir sagen lassen, dass das schon im Februar letzten Jahres begann, erst als eine Art Montagsdemonstration. Also jeden Montag versammelten sich die Leute hier. Und nach 3 Monaten wurde es dann zur täglichen Versammlung. Und als die Polizei im Juli diesen Jahres das Theater räumen wollte, an einem Abend wurde dann das Theater besetzt. Und seitdem gibt es Vorstellungen im Theater manchmal, aber auf jeden Fall jeden Tag vorher Diskussionen, eine Art öffentliches Plenum. Und es war sehr beeindruckend. Also es hat mich so an die End-80er Jahre in der DDR erinnert.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, es hat sich schon zu so einem richtigen Bürgerforum entwickelt, so wie Sie es beschreiben. Das heißt, die Bevölkerung nimmt da auch richtig Anteil an dieser drohenden Schließung und dem Abriss des Nationaltheaters?
Ja, die Bevölkerung nimmt Anteil. Also das merkt man schon. Es waren wirklich Menschen aus allen Generationen, allen Altersgruppen hier, die sich mit dem Theater verbunden fühlen. Vielleicht gar nicht so sehr, weil sie vorher selber große Theatergänger waren, sondern eher, weil sie es als eine kulturelle Institution sehen, die dann bedroht ist. Also es ist ja auch wirklich im Herzen der Altstadt, architektonisch auch wirklich ein ganz interessantes Ensemble von einem italienischen Architekten 1938-39 gebaut. Also der Bau begann noch vor der italienischen Invasion. Und wie man mir erzählte, wurden in dem Theater sehr viele kulturelle Institutionen Albaniens gegründet. Also es gab die erste Kunstakademie hier, das erste Kino war hier, die ersten Opernvorstellungen, die ersten Ballettvorstellungen. Im Hof ist der erste Swimmingpool Albaniens, der auch von Schauspielern dann in späteren Jahrzehnten benutzt wurde. Und es zählt wirklich als eine wichtige kulturelle Institution.
Wie hat denn bis jetzt die Regierung und auch die Polizei, haben Sie ja schon gesagt, hatte sich da anfangs eingemischt. Wie ist das inzwischen? Gibt es da noch Eingriffe oder wie verhält sich eben der Staat zu diesen Demonstrationen?
Momentan ist es ruhig. Also das Interessante ist, dass wirklich gegenüber das Innenministerium ist. Aber wie mir die Besetzer hier sagten, herrscht momentan Ruhe. Also es sind erstmal keine polizeilichen Maßnahmen da. Es gab sogar eine ganz skurrile Geschichte. Vor einigen Tagen gab es wohl die Vereidigung der Absolventen der Polizeiakademie, die auf dem Platz hier vollzogen wurde. Und da hat dann das Innenministerium die Besetzer gebeten, ob sie ihre Banner vielleicht bedecken könnten. Die Besetzer haben sich geweigert und dann wurde die Vereidigung eben vor den Bannern vollzogen, auf denen stand: Wir verteidigen ein kulturelles Monument. Die Besetzer befürchten allerdings, dass im November vielleicht wieder eine Räumung versucht wird. Also das drang wohl durch, dass der Premierminister seinen Beschluss durchsetzen will. Und also für den November befürchten die Besetzer tatsächlich eine Eskalation, selbst wenn es momentan ruhig scheint.
Also man weiß noch gar nicht, wie das ausgeht oder ob das Theater jetzt doch erhalten bleibt.
Ja, die Besetzer hoffen natürlich, dass das Theater erhalten bleibt, dass es nicht abgerissen wird. Es gab jetzt allerdings eine Ausschreibung, wer das Projekt zugesprochen bekommt. Allerdings ist auch nicht ganz klar, wer überhaupt an der Ausschreibung teilnahm. Erst recht nicht, wer gewonnen hat. Das wurde alles nicht publiziert. Also das ist auch ein Teil der Kritik, also dass die Vergabe von dem Bauland sehr intransparent erfolgt. Der Premierminister hat nur angekündigt, dass er seine Pläne durchsetzen will und dass die Besetzer ihre Kraft verschwenden, wenn sie hier weiter protestieren.
Tom Mustroff in Tirana, vielen Dank für diese Eindrücke. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Hans von Trotha.
Wo, wenn nicht im Feuilleton, ist der Ort, an dem mal klargestellt wird, welche Probleme künftig zu lösen sind und wie? Im ganz Kleinen hat die Süddeutsche in diesem Zusammenhang für uns den Toni Marshall der Medizin ausgemacht. Im großen Maßstab Slavoj Žižek, eine leninistische Aufgabe, an der wir besser nicht scheitern. Und im Mittelfeld dazwischen nimmt die FAZ die Thüringenwahl zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Probleme der Zukunft auf dem Land gelöst werden müssen. Die Wahl in Thüringen hat es gezeigt, meint Uwe Ebbinghaus. Viele der großen Probleme unserer Zeit können nicht in den Städten gelöst werden. Der Befund neuer Studien ist, so Ebbinghaus, überdeutlich. Laut den Vereinten Nationen wird sich die Situation bis zum Jahr 2050 weiter verschärft haben. Dann sollen weltweit 2/3 der Bevölkerung in Städten leben. Unvermeidlich, prophezeit Ebbinghaus, werden die ländlichen Regionen in den kommenden Jahrzehnten zum Austragungsort einiger der größten Probleme unserer Zeit werden. Wer dem die Kostenfrage entgegenhält, meint Ebbinghaus, muss erklären, wer den Preis für die absehbaren gesellschaftlichen und ökonomischen Fehlentwicklungen zahlen soll, wenn die Landflucht nicht abreißt. Auch Slavoj Žižek beendet seine Darlegungen in der Welt mit einer Warnung, um nicht zu sagen Drohung. Vor uns, schreibt der Philosoph, liege eine schwierige leninistische Aufgabe, Strategien zu entwickeln, um die wachsende Unzufriedenheit in all ihren Formen in eine einzige große und koordinierte Bewegung zu überführen. Sollten wir daran scheitern, werden wir in einer Gesellschaft leben, in der der Ausnahmezustand und zivile Unruhen an der Tagesordnung sind. Žižeks Thema sind weltweite Unruhen. Mitte Oktober 2019, setzt er an, begannen chinesische Medien eine offensive Kampagne, die die, Zitat, jüngsten Demonstrationen in Europa und Südamerika in direkten Zusammenhang mit der, Zitat, westlichen Toleranz gegenüber den Unruhen in Hongkong brachten. Obwohl die Vorstellung, dass die Demonstrationen in Barcelona und Chile von Hongkong inspiriert waren, weit hergeholt erscheint, findet Žižek es doch zu kurz gefasst zu behaupten, dass diese Ausbrüche Hongkong, Katalonien, Chile, Ecuador, Libanon, ganz zu schweigen von den Gelbwesten, nicht doch einen gemeinsamen Nenner haben. In jedem dieser Fälle bestand der Auslöser der Proteste in einem neuen Gesetz oder einer unpopulären Maßnahme, woraufhin die allgemeine Unzufriedenheit begann, sich Bahn zu brechen. Doch weist Žižek auf zwei seltsame Umstände hin, die einem ins Auge fallen müssen. Zunächst einmal appelliert das in Anführungszeichen kommunistische China diskret an die Solidarität der Machthaber weltweit, als teile man ein gemeinsames Interesse, nämlich jenes, an der eigenen Macht festzuhalten. Zweitens ist da der, wie Žižek es nennt, Ärger im Paradies-Aspekt. Die Proteste finden nicht in armen, heruntergewirtschafteten Ländern statt, sondern in solchen, in denen zumindest relativer Wohlstand herrscht. Und so sehen wir in den andauernden Protesten den Ausdruck einer wachsenden Unzufriedenheit, die sich politisch nicht auf etabliertem Wege zum Ausdruck bringen lässt. Woraus nach Žižek eben die leninistische Aufgabe erwächst, Strategien zu entwickeln, um die wachsende Unzufriedenheit in all ihren Formen in eine einzige, große und koordinierte Bewegung zu überführen. Wie immer das gehen soll. Schlichtere Lösungen bietet, wie versprochen, der Toni Marschall der Medizin, als den Werner Bartens in der Süddeutschen Dietrich Grönemeyer identifiziert. Er wirkt ausdauernd freundlich, aber wie der heitere Schlagersänger geht er vielen Menschen gehörig auf die Nerven. Jetzt hat er eine eigene Zeitschrift, Grönemeyer, Medizin mit Herz und Seele, Auflage 100.000, Preis 6,90 Euro. Ein heilloses Heft, findet Bartens allerdings, beliebig und lasch wie eine kalt gewordene Wärmflasche. Schade, da werden wir uns doch etwas anderes suchen müssen, was uns stark macht, um den Bedrohungen der Zukunft und der Landflucht angemessen leninistisch entgegentreten zu können.
Und da machen wir uns doch jetzt schnell eine richtig heiße Wärmflasche und verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.